NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Pascal Oudys liest den dritten von 9 Teilen des Romans Der letzte Sommer der Tauben von Abbas Kider. Unter den Mudschahedin verändert sich das tägliche Leben im Irak immer mehr. Die Verbote häufen sich. Handys, Zigaretten, Musik, Feste. Frauen dürfen nicht mehr ohne männliche Begleitung auf die Straße. Für Noah sind die 24 Tauben, die er hält, sein größtes Glück. Er beobachtet sie genau und kennt sich sehr gut aus. Alle haben liebevolle Namen, Regenbogen, Tänzer, Schneeweiß, Karamell. Walid, der Mann von Noahs schwangerer Schwester, war Polizist im alten System. Jetzt ist er verschwunden, deshalb lebt Suad wieder bei ihren Eltern. Dann erscheint Yosef al-Hariri, ein angeheirateter Verwandter. Zu Zeiten des Diktators, gemeint ist Saddam Hussein, war er Beamter und Berater. Seit dem Einmarsch der Amerikaner und dem Sturz des Regimes ist er ein Verfechter der Scharia. Er bringt gute Nachrichten, Walid lebt, aber er sitzt in einem Umerziehungslager.
Der verlorene Bruder. Am Nachmittag gehe ich rüber zu Onkel Ali. Er sitzt im Wohnzimmer an seinem Tisch und schreibt etwas. Der Stift liegt fest in seiner Hand und sein Gesicht strahlt eine konzentrierte Ruhe aus. Als er bemerkt, dass ich mich nähere, hebt er den Kopf. »Komm rein, Noah«, sagt er mit warmer, aber ernster Stimme. »Gibt es Neuigkeiten von Walid?« Ich setze mich zu ihm und erzähle, was Suad und Vater berichtet haben. Onkel Ali hört aufmerksam zu. Sein Blick durchdringt mich, als suchte er in meinen Worten verborgene Details. Als ich geendet habe, sagt er nachdenklich, »Noah, es gibt noch jemanden, der lange verschollen war und wieder aufgetaucht ist.« »Wen meinst du?«, frage ich. »Deinen Bruder.« »Bakr?«, frage ich irritiert und überrascht. »Woher weißt du das?« »Ein entfernter Verwandter, den du nicht kennst, hat es mir erzählt. Bakr nennt sich jetzt Abu Talhalla al-Anbari und ist Leiter der Sicherheitsbehörde in irgendeinem Kaff.« Es dauert einen Augenblick, bis ich die Worte begreife. »Wissen meine Eltern davon?« Onkel Ali schüttelt den Kopf. »Du bist der Erste, dem ich es erzähle. Aber ich werde es ihnen bald sagen.« »Glaubst du, er wird uns besuchen?« »Eher nicht.« Dann wendet er sich wieder seinen Notizen zu, als wollte er die Konversation nicht weiterführen. Ich bleibe noch lange sitzen, dann gehe ich hoch zu meinen Vögeln. Drachen und Tauben. Ich scheuche die Tauben auf. Ihre Flügel schlagen die Luft, sie steigen hoch, kreisen über dem Haus. Doch meine Gedanken bleiben bei Bekir. Einst war er ein Teil unseres Lebens. Ich erinnere mich, wie er mir geholfen hat, meinen ersten Drachen steigen zu lassen. Er hielt die Schnur, zeigte mir geduldig, wie ich sie spannen musste, bis der Drachen sich erhob und im Wind tanzte. Damals war er alles für mich. Mein großer Bruder, mein Beschützer. Und jetzt? Jetzt trägt er einen anderen Namen, einen, der mir fremd ist. Ob er wohl in den Himmel blickt und an uns denkt? Ob er sich noch an den Drachen erinnert? Im Gegensatz zu meinen Tauben, die immer über mir schweben, ist Bekir ein Flüchtender, verloren zwischen den Himmelsrichtungen. Wird er jemals zu uns zurückfinden? Der Teufel mit dem grünen Schal. Wir sitzen im Wohnzimmer und essen zu Abend, als Onkel Ali durch die Haustür in den Hof kommt, sich in den Türrahmen stellt und verkündet, »Euer ältester Sohn ist wieder im Land.« Die Reaktion meiner Familie ist so lautlos wie erdrückend. Vater zieht sich auf seine Matratze zurück und starrt auf den Teppich, als suchte er in den verwobenen Mustern nach einem Ausweg. Mutter geht in die Küche, die Augen gerötet, die Haut fahl. Suad eilt ins Schlafzimmer und schließt die Tür hinter sich, als könnte sie die Nachricht aussperren. Onkel Ali bleibt kurz stehen, die Arme verschränkt, sein Gesicht eine Maske aus Ernst und Nachdenklichkeit. Dann verlässt er uns, kehrt in sein eigenes Haus zurück. Ich bleibe einfach sitzen, wie versteinert. In der Familie spricht man nicht gerne über meinen Bruder. Alles, was ich über Bekir weiß, habe ich aus Bruchstücken von Gesprächen und Gerüchten zusammengesetzt. Als Kind soll er eine Art Berühmtheit gewesen sein. In der Grundschule rechnete er schneller, als die Lehrer die Formeln an die Tafel schreiben konnten. Mit 13 saß er im grellen Licht einer Talkshow, wo man ihn das Wunderkind nannte. Später studierte er Physik an der Universität. Er war schüchtern, gottesfürchtig, hilfsbereit. Doch der Bürgerkrieg änderte alles, für ihn, für uns. Seine Verlobte Semira, mit der er zusammen studierte, wurde von schiitischen Milizen entführt und ermordet. Danach verschwand das höfliche Mathematikgenie. Kurz darauf tauchte Bekir als der Teufel mit dem grünen Schal auf, genau jenem Schal, den Semira ihm zum 20. Geburtstag geschenkt hatte. Die Gerüchte wucherten wie Schlingpflanzen. Ein Kämpfer der Mujahideen soll er nun sein, ohne Barmherzigkeit, mit einem Gesicht wie Stein. Nach dem Krieg verlor sich seine Spur. Es hieß, er lebe in Pakistan, er sei in Deutschland. Als Suad mich später ins Schlafzimmer lässt, lege ich mich zu ihr ins Bett.
»Kommt Bekir zu uns?«, frage ich, kaum mehr als flüsternd.
»Ich glaube nicht«, antwortet sie. Ihr Blick ist schwer zu deuten, ein Wechselspiel aus Erschöpfung und Abwehr. Nach einer langen Pause fügt sie hinzu, sein letzter Besuch endete im Streit. Vater und Onkel nannten ihn ein Verbrecher und er beschimpfte sie als feige. Vater hat damals gesagt, für mich ist Bekir gestorben. Und Bekir hat vor Gott geschworen, nie wieder dieses Haus zu betreten. Ich frage weiter, doch Suad bleibt wortkarg. Sie scheint selbst nicht zu wissen, was sie glauben oder fühlen soll. Auf viele meiner Fragen hat sie keine Antwort und irgendwann sagt sie nur, ich möchte jetzt schlafen. Das einzige Foto. Nirgendwo im Haus hängt ein Foto von Bekir. Ich habe noch nie eines gesehen. Aber jetzt sitzt Mutter allein in der Küche, im Licht der schwachen Lampe und in ihren Händen hält sie ein kleines Foto, ihre Schultern zittern. Tränen laufen über ihr Gesicht. Langsam trete ich näher und setze mich neben sie. Ich lege einen Arm um ihre Schultern, spüre die Wärme ihrer Trauer. Schweigend blicken wir auf das Bild in ihren Händen. Bekir lächelt. Ein offenes, junges Lächeln, das von einer unschuldigen Zeit erzählt. Seine schwarzen Augen strahlen Freimut und Heiterkeit aus. Eine Ähnlichkeit zu mir ist nicht zu leugnen. Die Form der Augen, der Schwung der Brauen. Doch auf dem Bild ist er jemand, der er nie war. Jemand, der gute Laune versprüht. Die Tränen meiner Mutter fallen auf das Foto, das all das zeigt, was Bekir hätte bleiben können. Der stille See. Ich sitze Onkel Ali in einem alten, abgewetzten Sessel gegenüber. Sonst haben wir immer etwas zu besprechen, doch heute scheint uns nur das Schweigen zu verbinden. Onkel Ali sieht müde aus, sein Gesicht eingefallen. Zu viele Fragen schwirren durch meinen Kopf und ich weiß, dass nur er mir Antworten geben kann. Also bleibe ich sitzen und warte. Ich greife nach einer alten Zeitschrift aus dem Regal und blättere gedankenverloren darin, die Seiten rascheln. Onkel Ali steht auf, geht in die Küche und kehrt mit zwei Tassen Chai zurück. Er stellt eine vor mir ab, lässt sich in seinen Sessel fallen und mustert mich.
»Du hast Fragen, nicht wahr? Was möchtest du wissen?«
»Alles«, sage ich schlicht. Er lehnt sich zurück, legt die Hände auf die Lehnen und spricht langsam, als tastete er sich durch die Schatten der Vergangenheit. »Es begann vor etwa einem Jahrzehnt.« Onkel Ali erzählt von einem Winter, in dem eine sunnitische Gruppe eine große schiitische Moschee mit Sprengstoff zerstörte. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Schiitische Milizen brannten sunnitische Moscheen nieder. Beide Seiten behaupteten, im Namen Gottes zu handeln, sagte Onkel Ali. Aber wenn es nur einen Gott gibt, muss doch einer von beiden ein Betrüger sein. Unsere Stadt blieb zunächst verschont, während die großen Städte im Chaos versanken. Bomben, Straßenkämpfe, Entführungen, die Gewalt eskalierte. Die Taten wurden gefilmt, geteilt und konsumiert. Der Tod wurde alltäglich, ja, er wurde zur Unterhaltung. Onkel Ali erzählt von Schulen, die zu Kerkern und Leichenhallen wurden. Die Al-Salam-Schule, die du früher besucht hast, Noah, wurde ein Massengrab. Unter den Schulhöfen, auf denen zuvor Lehrer die Nationalflagge gehisst und Kinder die Hymne gesungen hatten, ruhen bis heute die Toten. Er hält inne, rührt mechanisch mit dem Löffel in seiner Tasse, obwohl sie längst leer ist. Das Klirren füllt für einen Moment den Raum.
»Über den erwachsenen Bekir weiß ich nicht viel«, sagt er.
»Aber ich weiß, dass Semiras Ermordung ihn zerstört hat. Nach ihrem Tod starb der Bekir, den wir kannten. Was übrig blieb, war eine Kreatur, die mit dem abgetrennten Kopf eines Mannes Fußball spielte. Ich habe das Video gesehen.« Die Gefühle überfluten mich. Die Worte sind wie Steine, die in einen stillen See fallen. Onkel Ali verschränkt die Hände hinter dem Kopf und richtet den Blick zur Decke.
»Ich konnte nichts tun, um Bekir aufzuhalten. Vielleicht war ich feige, genau wie dein Vater. Wenn Bekir zurückkommt, wird er nicht als Sohn zurückkehren. Er wird etwas anderes suchen. Respekt, vielleicht Rache. Wir werden ihm nichts davon geben können. Er schließt die Augen und seine Worte hallen in der Stille nach. Ich trinke einen Schluck Chai, doch der bittere Geschmack bleibt. Sag den Namen nicht. Spät in der Nacht sehe ich durch den Türspalt Suad, wie sie das Schlafzimmer verlässt. Das Licht in der Küche flackert auf und bleibt an. Neugierig folge ich ihr. Suad sitzt am Tisch wie vor ein paar Stunden meine Mutter. Das Licht der Lampe wirft weiche Schatten auf ihr Gesicht. Vor ihr liegt ein Teller mit Feigen, Melone und Käse. Sie greift ab und zu nach einem Stück, isst langsam. »Bist du hungrig?«, frage ich. »Kannst du auch nicht schlafen?«, fragt meine Schwester. »Nein.« »Was für ein Tag«, lehnt sie sich in ihrem Stuhl zurück. »Denkst du an Walid?« »Er wird die Geburt verpassen. Er wird bald freikommen und ein guter Vater sein. Mal sehen.« Ihre Worte hängen für einen Moment in der Luft. Eine Stille legt sich über uns, nur unterbrochen vom leisen Ticken der Wanduhr. »Warum darf man Bekirs Namen vor Vater nicht erwähnen?« Suad seufzt und ihr Blick scheint sich in der Vergangenheit zu verlieren. Sie erzählt, wie Vater sich nach dem Bürgerkrieg immer weiter zurückzog, als hätte die Welt um ihn herum aufgehört zu existieren. Er vermied den Kontakt zu Menschen, als wären sie eine Bedrohung. Er rauchte unablässig, aß kaum und schwieg tagelang. Alle wussten warum. Er hatte seinen ältesten Sohn verloren. Jenen Sohn, auf den er einst so stolz gewesen war, den er vor anderen Vätern voller Eifer gelobt hatte. Nun waren da nur noch Scham und der Gedanke, dass er Bekir falsch erzogen habe. »Bekir ist mein schlechtestes Werk«, soll Vater einmal zu Onkel Ali gesagt haben. »Doch Onkel Ali ließ sie nicht allein«, fährt Suad fort. »Er kümmerte sich ums Geschäft und tat alles, um Vater zu helfen.« »Wie hat er das gemacht?«, frage ich. »Onkel ist klug«, sagte Suad und nimmt ein Stück Melone in den Mund. »Er sorgte dafür, dass Bekir aus unserem Leben verschwand.« Onkel Ali überzeugte Mutter, alle Bilder von Bekir wegzuräumen oder zu vernichten. Für Mutter, die nur noch diese Fotos und ihre Erinnerungen an ihn hatte, war das ein harter Schritt. Doch Onkel Ali erklärte ihr, dass dies der einzige Weg sei, Vater zu retten. Zögernd gab sie nach und die Bilder verschwanden von den Wänden, von den Regalen, aus dem Haus. Doch das genügte nicht. Onkel Ali sprach auch mit den Nachbarn und Ladenbesitzern auf der Basarstraße. Er bat sie, Vater nicht mehr Abu Bekir zu nennen, sondern Abu Suad. Der neue Name setzte sich durch, wurde so lange wiederholt, bis der alte verblasste. Mit der Zeit begann Vater sich zu verändern. Es war, als hätte er nach langer Dürre den erlösenden Regen gespürt. Onkel Ali hatte das Unmögliche geschafft. Er hatte die dunklen Wolken aus Vaters Seele verscheucht. »Aber seitdem spricht Vater kaum noch«, sagt Suad. »Früher hat er sogar mehr geredet als Onkel Ali.«
»Vater? Im Ernst? Das kann ich mir kaum vorstellen.«
»Doch, es war so«, antwortet sie, und ein schwaches Lächeln huscht über ihr Gesicht. »Und Mutter?« »Sie wurde zu Umm Suad.« Ich versuche, mich an diese Zeit zu erinnern, doch die Bilder in meinem Kopf bleiben verschwommen. »Es ist seltsam, dass ich mich kaum daran erinnere.« Suad seufzt erneut, schwerer diesmal. »Sei froh. Schön war die Zeit nicht.« Sie legt das letzte Stück Feige zurück auf den Teller und keiner von uns sagt mehr etwas. Ein Hauch von früher. Die letzte Zeit hat uns allen viel abverlangt. Erst die Sorge um Walid, dann die belastende Nachricht über Bekir. Doch heute ist die Stimmung entspannt und ungezwungen. Ich sitze am Küchentisch und warte darauf, dass Mutter die neuesten Gerüchte aus der Nachbarschaft erzählt, begleitet von lebhafter Gestik und Mimik. »Gerüchte sind für uns eine Leidenschaft«, hat Onkel Ali einmal gesagt. »Jede Frau hier wird als Verschwörungstheoretikerin geboren.« »Was gibt's Neues, Mama?« Suad grinst. »Eine Menge. Ich war schließlich dabei.« »Nein, Suad, ich will es von Mama hören. Sie erzählt es besser.« »Ja klar, von deiner Mama, du Muttersöhnchen.« Suad verdreht theatralisch die Augen. Mutter lächelt. »Es tut gut, euch so zu sehen. Wie in alten Zeiten.« »Jetzt komm schon, Mama, die Gerüchte!«
»Diesmal keine Gerüchte«, sagt sie mit verschwörerischer Miene, »sondern echte Neuigkeiten.«
Sie setzt sich. Ihre Augen blitzen, als hätte sie etwas gehütet, das nun ans Licht darf. Die ausländischen Mudschahidin, Franzosen, Briten, Schweden, bekommen die besten Posten und Häuser. Die Villen der früheren Minister, die zu Beginn des Zusammenbruchs geflohen sind. Das habe ich auch gehört, werfe ich kurz ein, um Mutter weiterreden zu lassen. Und sie sollen mehr verdienen als die Einheimischen, 3-mal so viel, sagt sie. Suat will etwas sagen, doch mein ernster Blick bringt sie nur zum Kichern. Dein Vater meint, in seinem Laden zahlen sie immer den vollen Preis, kein falschen, und sie wollen immer nur das Beste, Seide. Für ihre Frauen natürlich, wirft Suat mit einem schelmischen Grinsen ein. Da brauchen sie sicher eine Menge Geld, sage ich. Mit mehreren Frauen wird das teuer. Suat bricht in Lachen aus. Mutter schüttelt den Kopf. Ganz schön ungerecht, oder?
Ziemlich, aber ich wette, du hast noch mehr gehört.
Oh ja, sagt sie und erhebt sich. Aber jetzt reicht es. Ich habe noch zu tun. Mama, komm schon, nur noch eine Geschichte.
Nein, habe ich gesagt, entgegnet sie bestimmt.
Suat streckt mir spöttisch die Zunge heraus. Ich tauche 2 Finger ins Glas und schnippe Suat Wasser ins Gesicht.
Mama, schau, was er macht, ruft Suat.
Mutter fuchtelt mit einem Löffel.
Noah, raus aus der Küche. Suat ist schwanger, du Trottel.
Ich ziehe mich zurück und Suat kichert. Obwohl sie mich ärgert, spüre ich eine eigenartige Freude in mir. Ein bisschen ist es wie früher. Eine reglose Frau. Am Nachmittag lasse ich die Tauben ihre Runden drehen und mache mich dann zur Basarstraße auf, um frisches Futter zu holen. Der Getreidebehälter ist fast leer. Die Sonne brennt nicht mehr so erbarmungslos, ein sanfter Wind weht durch die Straßen und viele Menschen sind unterwegs. Als ich mich der Medina nähere, fällt mir eine Menschenmenge auf, die sich an der Kreuzung versammelt hat. Neugier treibt mich näher zu ihr. Hunderte stehen dicht gedrängt, Kinder, Männer, alte Herren mit Gehstöcken und einige Frauen. Ihre gebannten Blicke sind alle auf dasselbe gerichtet. Am Boden liegt eine verhüllte Gestalt, eine Frau. Ein Mann schlägt mit einer Peitsche auf sie ein. Ich erstarre. Die Frau schreit nicht, ihr Körper zuckt bei jedem Schlag. Um sie herum stehen 4 bewaffnete Männer mit verschränkten Armen, als genössen sie das Schauspiel. Ein anderer Mann tritt hervor, ein Megafon in der Hand. Der Peitschenschläger hält inne und tritt zurück. Die Frau bleibt reglos liegen, als wäre sie bewusstlos oder tot. Der Mann mit dem Megafon öffnet die Ladefläche eines Pickups und holt einen Stein aus einem Sack. Mit voller Wucht wirft er ihn auf die Gestalt am Boden. Ihr Körper zuckt. Der Mann spricht ins Megafon.
Nun dürfen alle mitmachen.
Ein Tekbir, Gott ist groß, hallt durch die Luft und die Menge antwortet im Chor. Dann stürzt sie wie eine Welle nach vorn, greift in die Säcke, holt Steine hervor und wirft sie mit wilder Begeisterung. Es klingt wie ein dumpfes Trommeln. Ohne zurückzublicken, dränge ich mich durch die Menge und laufe davon. Zum Getreideladen gehe ich nicht, sondern kehre nach Hause zurück, steige auf das Dach und setze mich neben den Taubenschlag. Regenbogen, meine treue Täubin, kommt näher, wohl in der Erwartung von Futter. Ich sehe sie an und sie sieht zurück. Weiß sie, wie es mir geht, wenn sie sieht, dass ich weine? Von Süßigkeiten und Kugeln. Wer die Frau war, weiß niemand genau. Ihr Schicksal ist in aller Munde. Auch mein Vater spricht am Abend über sie. Angeblich wurde sie auf einer Party erwischt, zusammen mit Männern, gekleidet in einen Minirock. Ich kauere auf dem Teppich und starre auf die Muster. Vieles, was einst selbstverständlich war, ist heute ein Verbrechen. Eine Feier kann ein Todesurteil sein. Als die Mudschahidin die Stadt eroberten, fühlte es sich wie eine Befreiung an. Die alte Regierung war korrupt gewesen, zerstritten, unfähig, ständige Ausgangssperren hatten alle mürbe gemacht. Die Stadt fiel beinahe ohne Widerstand und viele nannten die Neuankömmlinge Befreier. Auch ich war beeindruckt. Mit ihren langen Bärten, ihrem wallenden Haar und ihren schwarzen Gewändern wirkten sie wie Krieger aus einem Fantasyfilm. Sie lächelten, sie ließen Kinder ihre Gewehre berühren und verteilten Süßigkeiten. Onkel Ali war von Anfang an skeptisch. Ich erinnere mich, dass wir an der Hauptstraße standen und zusahen, wie sie in Pickups und Humvees durch die Stadt fuhren.
»Die Amerikaner haben auch Süßigkeiten verteilt, als sie kamen«, flüsterte er. »Erst eine Süßigkeit, dann eine Kugel in den Kopf.«
Zunächst schien er Unrecht zu haben. Die Mudschahidin waren freundlich, brachten Ordnung, regelten den Verkehr, lösten die Stromprobleme und die Behörden nahmen wieder ihre Arbeit auf, nur mit islamisierten Namen. Männer wie mein Vater konnten wieder arbeiten. Viele sagten, die Mudschahidin hätten in wenigen Wochen mehr erreicht als frühere Regierungen in einem Jahrzehnt. Doch dann riefen sie das Kalifat aus. Treueschwüre auf den Kalifen wurden verlangt und alles änderte sich. Freundliche Anweisungen wichen strengen Befehlen, Verhaftungen und öffentlichen Bestrafungen. Ich durfte sie nie sehen. Kein Abhacken einer Hand, keine Hinrichtung. Heute habe ich die Steinigung einer Frau miterlebt. Das Fliegen nicht verlernen. Einige Tage später bin ich wieder oben, streue Brotstückchen aus und beobachte die Tauben, wie sie vorsichtig danach picken. Meine Gedanken schweifen immer wieder ab, zurück zu der Frau, zu den Schreien der Menge, zum dumpfen Trommeln der Steine. Früher waren meine Sommerferien aufregend und voller Lebendigkeit. Besuche bei den Großeltern, stundenlanges Sitzen in Onkel Alis Café, um die Geschichten aus seinem Taubenzüchterverein zu hören. Heute erscheinen diese Tage wie Tage aus einem fernen, fremden Leben. Jeder Ort wirkt unsicher, jede Begegnung wie ein Risiko. Onkel Ali reißt mich aus meinen Gedanken. Mit der Schreckfahne in der Hand steht er vor mir. Kann ich die Tauben fliegen lassen? Natürlich. Er schwenkt die Fahne und der Schwarm hebt ab. Wie ein einziges Wesen steigen die Tauben in die Höhe, kreisen in weiten Bahnen, bis sie im Blau über uns vergehen. Onkel Ali lässt die Fahne sinken, doch sein Blick bleibt weiter am Himmel haften. Willst du die Möwchentaube behalten? Fragt er beiläufig. Ja, ich habe ihre Schwungfeder gestutzt, sie wird jetzt der Lockvogel des Schwarms. Bei Schneeweiß habe ich die Feder freigelegt, damit sie bald wieder fliegen kann. Schneeweiß war so lange ein Lockvogel, sagt er, vielleicht weiß sie gar nicht, dass sie fliegen kann. Er verstummt, dann fügt er hinzu, wir müssen aufpassen, dass uns das nicht passiert, dass wir am Ende noch vergessen, wie man frei ist und fliegt. Onkels Worte schweben noch zwischen uns, während der Schwarm zur Landung ansetzt. Schreibst du immer noch über Gott? Frage ich. Ja, aber auch über die Tauben. Lustig oder ernst? Beides. Als der Schwarm gelandet ist, verabschiedet sich Onkel Ali und geht runter ins Haus. Kurz darauf sehe ich, wie er wieder herauskommt und durch die Haustür hinaus auf die Straße tritt. Sein Schritt wirkt sicherer, entschlossener. Ich sehe ihm nach, bis er hinter der Schule verschwindet und denke, dass auch ich das Fliegen nicht verlernen darf. Seit der Steinigung habe ich mich im Haus verkrochen. Vielleicht ist es an der Zeit, mal wieder hinauszugehen. Dort, wo die Jungs saßen. Am Hauptplatz, wo manche ihre Autos parken, ist wenig Bewegung. Rechts liegt die Al-Salam-Grundschule, links die Al-Tawhid-Moschee mit einem winzigen Minarett, das kaum sichtbar zwischen den benachbarten Dächern steht. Dazwischen Wohnhäuser, Reihe an Reihe. Nachdem ich die Schule umrundet habe, werfe ich einen Blick zur Ecke der Moschee. Vielleicht ist jemand dort. Früher war das ein Treffpunkt. Wir Jungs saßen da stundenlang, plauderten, spielten Backgammon oder Karten. Jetzt ist alles anders. Wenn überhaupt noch jemand an der Moscheewand lehnt, wird kaum laut gelacht. Es wird nicht mehr gespielt, nur noch geredet, vorsichtig, als würde jedes Wort mitgeschnitten. Ein Nachbar kommt mir entgegen, bleibt stehen. Hamid war am Jahrgang über mir in der Schule. Ruhig, klug, höflich. Nie für Blödsinn zu haben. Sein Vater war der Muezzin unserer Moschee, bis die Mudschahidin ihn absetzten, weil er sich weigerte, die Nikab-Pflicht zu verkünden. Seitdem steht er unter Hausarrest. Ich begrüße ihn und stelle mich neben ihn. Ich vermisse die sanfte Stimme deines Vaters, sage ich. Ich auch. Der neue Muezzin brüllt nur. Hamid sagt nichts. Sein Blick bleibt am Boden, die Finger verknoten sich ineinander. Geht's ihm gut?
Es geht.
Und dir?
Gut.
Willst du eine Runde mit mir drehen?
Nein, ich warte auf jemanden. An der Medina-Kreuzung ist gleich eine Veranstaltung. Soldaten erzählen von ihren Einsätzen in den Ländern der Ungläubigen. Der Wali hält eine Rede. Ich spüre, wie sich mein Körper leicht anspannt. Nicht schon wieder diese verdammte Kreuzung. Ich schiebe den Gedanken weg.
Dschihad Open Air? Frage ich. Mein Lächeln hinkt dem Satz hinterher. Hamid schmunzelt. Willst du mitkommen?
Nein, ich gehe nach Hause. Viel Spaß bei eurer Party. Ich drehe mich um und gehe. Vielleicht war das schon ein Anfang. Ich war draußen. Ich habe gesprochen. Und ich habe gemerkt, dass etwas in mir noch zögert. Etwas, das sich weigert, so zu tun, als wäre nichts gewesen. Die grüne Taube. Ich widme mich der mühsamen Aufgabe, das Dach aufzuräumen und die Nistkästen aus dem Taubenschlag zu entfernen. Meine hübsche Täubin Karamell hat bereits Eier gelegt. Ungeeignet für diese Jahreszeit. Im Sommer ist die Hitze so stark, dass kaum ein Ei trägt. Und selbst wenn ein Küken schlüpft, überlebt es in der Glut kaum. Die Altvögel fliegen nur noch selten hoch, werden schnell müde und wenn sie zusätzlich brüten, werden sie träger. Die Eier haben keine Chance. Ich muss sie entsorgen. Ich entferne die Kästen, verstaue sie unter der Treppe und reinige den Innenraum des Schlags. Den Taubenkot lasse ich vorerst liegen, damit die Sonne ihn trocknet. Später werde ich ihn lockern und aufsammeln. Onkel Ali schwört darauf, dass er der perfekte Dünger für seine Kletterpflanzen ist. Erschöpft lasse ich mich auf den Boden sinken. Ein leichter Wind bringt etwas Erfrischung. Ich schaue in den Himmel und entdecke eine Taube, allein unterwegs. Ich greife zur Schreckfahne, scheuche meine Tauben auf. Die Fremde reiht sich ein. Ich platziere Schneeweiß auf dem Zaun. Einer nach dem anderen kehren die Vögel zurück. Nur die Neue kreist noch eine Weile, bevor auch sie landet. Sie ist außergewöhnlich, eine hellrote Farbentaube mit einem grünlich schimmernden Hals. Grüne Tauben gibt es nicht, soweit ich weiß. Sie wirkt vertraut mit dem Dach, trinkt Wasser, pickt einige Körner. Als die anderen in den Schlag gehen, bleibt sie draußen. Nachdem ich ein paar Tauben wieder aus dem Schlag herausgetrieben habe, sehe ich, wie sich Karamell neben die fremde Taube setzt. Ich strecke eine Hand nach Regenbogen aus, meine zutraulichste Täubin. Ich halte sie so, dass ihre Flügel flattern. Ich will der Fremden vortäuschen, eine Taube flöge auf sie zu. Mit der anderen Hand verberge ich den Kescher hinter meinem Rücken. Als ich nah genug bin, springe ich vor. Doch im Netz zappelt nicht die Grüne, sondern Karamell. Die Fremde fliegt erschrocken davon und verschwindet in der Ferne. Was für ein Reinfall. Ich befreie Karamell und lasse sie los. Früher, als sich die Züchter im Café meines Onkels trafen, wäre das eine erzählenswerte Geschichte gewesen, über die dann alle gelacht hätten. Ich habe mir so viel Mühe gegeben und am Ende nur meine eigene Taube gefangen. Ich lache und niemand hört es.
Pascal Udus las die dritte von 9 ungekürzten Folgen des Romans »Der letzte Sommer der Tauben« von Abbas Kider. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie online und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. US-Präsident Trump hat in der vergangenen Nacht seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Mit knapp 1 Stunde und 50 Minuten war es die längste State of the Union in der Geschichte der USA. Inhaltlich lobte Trump vor allem sich selbst. Aus Washington, Theresa Greim.
Größer, besser und stärker als je zuvor. So begann Präsident Trump seine Rede, eine einzige Erfolgsstory seiner Regierung. Zum Beispiel beim Thema Wirtschaft. Die Aktienmärkte feierten Rekorde. Viele Preise für Benzin, Eier, Autos, Strom oder Medikamente seien bereits gesunken oder werden es bald, so Trump. Er versprach unter seiner Führung einen enormen Investitionsboom und tausende neue Jobs. Dazu nannte Trump eine Menge Zahlen, die bei weitem nicht immer zu belegen sind. Die Reaktionen während Trumps Rede im Kongress fielen erwartbar gespalten aus. Standing Ovations bei den Republikanern, die sich von der Rede neue Wahlkampfschubkraft für die Zwischenwahlen im November erhoffen.